Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Seit 40 Jahren gestaltet Christian Pfluger den Kosmos der Welttraumforscher. Das ist ein Trio, das er sich ausgedacht hat und für das er seit 1981 Kassetten aufnimmt, auch CDs, aber nicht nur das, also nicht nur Musik, sondern in diesem Kosmos entstehen auch Zeichnungen, Texte, Bücher. Und in meiner Vorstellung hat Christian Pfluger unten in seinem Haus in Liechtenstein einen weit verzweigten Keller. Da hat er in einem Raum an den Wänden Tafeln aufgestellt, wo Skizzen und Ideen angepinnt sind, wild übereinander. Im nächsten Raum nimmt er die Kassetten auf, in einer Ecke steht die Schreibmaschine, drumrum zerknüllte Gedanken und oben die Treppe hoch in der echten Welt, da macht Christian Pfluger nur, was er machen muss. Also mal einen Telefonanruf annehmen, als Filmvorführer zur Arbeit gehen und ansonsten kümmert er sich im Keller um die Welttraumforscher. Ein bisschen auch wie die Besessenen im amerikanischen Psychothrillern. Ich frage ihn gleich, ob das wirklich so ist, aber erstmal ein Ausschnitt aus dem Liederbuch, das jetzt erscheint, dem Querschnitt, dem Best-of aus 40 Jahren Welttraumforscher, das jetzt erscheint. Ein Ausschnitt aus Traum der Welt, aus dem Liederbuch, dem Best of 40 Jahren von Welttraumforscher. Und vor der Sendung habe ich mit Christian Pfluger, dem Mann hinter diesem fiktiven Trio, gesprochen. Hallo, Herr Pfluger.
Guten Tag.
Arbeiten Sie wirklich in diesem Keller?
Also zunächst bin ich in Liechtenstein nur gastweise. Also ich wohne eigentlich in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und das sieht schon nicht ganz so aus, wie Sie es geschildert haben. Also es ist eigentlich alles überirdisch, also nicht im Keller und ziemlich aufgeräumt. Also ich arbeite eigentlich nicht so chaotisch oder so ausgebreitet, sondern es ist dann meistens eine Zeichnung auf dem Tisch und der Rekorder ist an. Und also das sieht schon recht aufgeräumt aus.
Okay, aber wo findet man denn dann die Besessenheit, die man raushört in diesen 40 Jahren Welttraumforscher? Weil Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass es die nicht gibt.
Irgendwie gibt es sie. Wie genau, das frage ich mich seit 41 Jahren. Besessenheit, es ist halt eine Leidenschaft. Es ist halt wie andere Modelleisenbahn bauen oder Comics zeichnen oder was auch immer. Man fängt mal an, man wächst hinein und dann kann man nicht mehr aufhören. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das ist begleitet mein Leben und das jetzt seit 41 Jahren lang, ja.
Aber Sie verstehen, was ich meine, ne? Weil diese Spannung, die sich ergibt, diese Unheimlichkeit, wenn man sowas ganz naiv Idyllisches hört, wie diese kindlichen Melodien und Texte, und die treffen ja auf was viel Elaborierteres, nämlich erstmal auf so einen ausgefeilten großen Kosmos mit eben ganz geschickt arrangierten erwachsenen Instrumenten. Und da wird einem immer so ein bisschen creepy. Ihnen auch?
Es ist schwierig zu sagen. Wenn man es selber macht, ist natürlich, ist es ganz entzaubert. Man erinnert sich, wie man jede einzelne Spur aufgenommen hat. Man erinnert sich an die Umstände und das ist ja eigentlich sehr alltäglich. Das ist ja eigentlich wie eine Arbeit in einem Atelier oder einer Werkstatt. Also ganz so creepy ist es nicht, aber es ist schon in der Fülle, im Ganzen ist es, bekommt es dann schon eine Dynamik, die vielleicht über die Person hinauswächst. Das könnte ich schon bejahen, ja.
Und sowas zwischen Volksliedern, die Schulklassen singen könnten, und psychedelischen auf Kinderinstrumenten, das sind eigentlich die verrücktesten Pole, die man zusammenbringen kann. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie ist das entstanden?
Ich denke, ich bin nicht als Musiker eingestiegen in die Sache, sondern als Interessierter. Mich haben Klänge interessiert, mich haben Geräusche interessiert. Ich habe Geräusche gesammelt mit dem Kassettenrekorder damals. Und die Musik ist, ich bin also nicht als Musiker da reingekommen, sondern eher als Bastler, als Sammler, als Ausprobierer. Und von daher war es gar nie die Frage, was ich jetzt nehme als Tonquelle. Also alles, was halt irgendwie Ton war, hat sich angeboten und wurde irgendwie verwurstelt. Und ich hatte auch am Anfang kein Studio und kein große, nicht teure Instrumente. Also man hat genommen, was es gab. Und so ist diese Ästhetik eigentlich fast von selber entstanden.
Lassen Sie uns nochmal reinhören in eine Ihrer Traumgestalten, die eben dieses Universum bevölkern. Kipp Eulenmeister.
Und was früher kalt und schmutzig war, wurde uns hier allen hell und klar. Kipp Eulenmeister und die Astronauten des Geistes in der Grotte zum lustigen Anker. In der Grotte. Wir frühstücken bis 10 und gehen dann an den Strand.
Die Sonne scheint nach Noten. Ich flippe aus. Ich finde das, also es, dieses Traumhafte, und im Traum ist jedes Symbol, hat ein richtiges Gewicht. Deswegen finde ich das so interessant, wie sie diese Lieder bevölkern. Da sind die Anker, das ist so ein bisschen seemannsmäßig. Na klar, da ist der Weltraum, da sind diese ganzen Expansionssehnsüchte und Visionen und vielleicht auch so eine Hybris. Was ist das für ein Kosmos, dieser Welttraum?
Ich denke, es ist ein Kosmos, der entstanden ist über die Jahre. Es ist nicht ein Plan gewesen, es war kein großes Projekt, dass man sagt, da wollen wir hin, so muss es sein, sondern das ist mal sehr wichtig, dass es entstanden ist über die Jahre. Und ich denke, es ist einfach durch das Machen selber sehr vieles entstanden. Und die Texte ist vielleicht eher ungewöhnlich, entstehen bei mir meistens nach der Musik. Also ich fange eigentlich mit der Musik an, entwickle so ein Gerüst und versuche dann irgendwie mit Worten der Musik zu entsprechen oder die Worte so oder den Text einzusetzen wie ein Instrument. Das ist also nicht so, dass ich zuerst den Text habe, ganz selten ist es so, aber meistens habe ich den Text erst, wenn ich die Musik habe. Und so nimmt der Text auch ein bisschen die Stimmung der Musik dann auf. Wenn ein Song eine gewisse Stimmung hat, dann versuche ich natürlich, das im Text zu stützen, und so entsteht dann vielleicht eine gewisse Einheit, kann man dann sagen, von Ausdruck, von Musik und Text.
Mhm. Ein Kosmos, den man kontinuierlich baut über Dekaden, kann nicht gleich bleiben. Wie hat sich der denn verändert?
Das ist eine schwierige Frage. Ich sehe es ja als der im Kosmos ist und aus dem Kosmos herausblickt, und andere sehen auf den Kosmos oder sehen, Kosmos ist so ein großes Wort, ich sage ja so Mini-Kosmos, sehen das von außen. Das ist vielleicht eine Frage, die jemand beantworten kann, der das vielleicht von Anfang an mitverfolgt hat.
Aber im Kosmos selber, also in den Welttraumforschern, was entwickeln, woran frickeln Sie da gerade? Was interessiert Sie für den?
Ich zeichne sehr viel an einer Zeichenserie, die es auch schon seit Dekaden gibt. Ich mache Live-Mixes für die Konzerte, die jetzt geplant sind. Da kommt ein Teil vom Band, weil man das alles gar nicht allein rekonstruieren kann oder zu zweit. Wir sind zu zweit unterwegs. Ich schreibe so ein bisschen an einer Art Biografie der Weltraumforscher herum. Also es gibt so verschiedene Arbeitsbaustellen oder Arbeitsstellen, und an denen arbeite ich kontinuierlich.
Und werden die Weltraumforscher jemals fertig geforscht haben?
Ja, notwendigerweise schon.
Mit der Endlichkeit der menschlichen Existenz, aber das meine ich nicht.
So kann man es.
Aber das wäre der einzige Grund, oder?
Ich sehe im Moment keinen Grund, warum ich das aufgeben sollte nach so langer Zeit. Das ist, wie gesagt, es begleitet mich. Das ist ein Bestandteil meines Lebens, und das wird es ziemlich sicher auch bleiben. Ich wüsste nicht, warum ich das ändern sollte.
Ich finde das schön. Ich nehme auch die Konstanten des Lebens von anderen. Vielen Dank, Christian Pfluger.
Ja. Ja, sehr gerne geschehen. Danke auch.